Schönen guten Morgen. Mein Name ist also Simon Hartung. Ich wurde schon so höflich vorgestellt. Vielen Dank dafür. Ich bin 27 Jahre alt und verheiratet mit Antonina, meiner Frau. Und wir wohnen auch in Eversbach, dort wo ich studiere, in so einer kleinen Hütte da am Campus. Ganz schnuckelig, ganz schön. Und meine Frau und ich kommen jetzt seit einem guten halben Jahr hier in den Dillenburger Gottesdienst. Und wir fühlen uns sehr, sehr wohl unter euch in dieser Gemeinschaft. Und eins ist mir durchaus bewusst. Es ist mir bewusst, dass in der Predigt und auch in der Moderation hier oft das Sie benutzt wird. Ja? Also die förmliche Anrede. Mir ist es heute ein Anliegen für meine Predigt, dass ich das Du verwenden darf, obwohl ich ja der Jüngere bin, nicht wahr? Weil ich glaube, dass das Wort Gottes heute ein persönliches Wort ist. Ein Wort, das dich ansprechen darf. Dich ansprechen will. Und nach der Predigt sind wir dann wieder beim Sie, so wie sich das ja gehört, nicht wahr? Genau. Ich möchte vor der Predigt noch kurz mit uns beten, wir verneigen uns dazu. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns begegnen möchtest in diesem Gottesdienst. Dass du mit uns bist und dass du uns führst, und zwar führst zu dir. Führst an das Kreuz und ich möchte dich bitten, dass das heute deutlich wird und für jeden von uns heute gilt. Amen. Wir feiern heute das Abendmahl. Wir feiern das Mahl, zu dem uns der einlädt, auf den die Hoffnung der Christenheit ruht. An den wir glauben, also auf den unser Leben ausgerichtet ist. Es ist das Mahl, zu dem uns unser Herr und Heiland Jesus Christus einlädt, höchstpersönlich. Und im letzten Abendmahlsgottesdienst predigte unser verehrter Jugendpastor David Schulze über die typische Abendmahlstelle aus dem Korintherbrief. Diese bekannte Stelle im Korintherbrief steht in Kapitel 11. Hier finden wir, in diesem 11. Kapitel, finden wir ganz viele Informationen über das Gemeindeleben in Korinth. Nicht nur im 11. Kapitel, sondern in diesem ganzen Brief des Paulus finden wir tolle Informationen, die für uns als Gemeinde echt wichtig sind, weil wir da viel lernen können. Für mich als angehenden Theologen super wichtig, weil ich da ganz, ganz viel studieren kann. In diesem Brief an die Gemeinde in Korinth gibt es so spannende Themen wie vom richtigen Umgang im Gerichtsverfahren unter Christen. Es gibt spannende Themen wie das Thema Körperkult, ja, also Schminken und Dekoration des Körpers, wie auch immer. Wir erfahren viel über die Ehe, wir erfahren über Ehescheidung, vom Umgang der Verlobten, ein Rat an die Verlobten finden wir. Wir finden vieles über das Thema Witwen, wie man da umgeht als Gemeinde. Und Paulus korrigiert die korinthische Gemeinde im richtigen Umgang mit Taufe und eben auch mit dem Abendmahl, um das es heute geht. Paulus widmet dem Thema Abendmahl in diesem 11. Kapitel des 1. Korintherbriefes die Verse 17 bis 33. Fatalerweise, aus meiner Sicht, werden diese 17 Verse oft für Predigten allerdings auseinandergerissen. Man betont oft das Ende dieser Verse, nämlich die Verse 26 bis 30, weil da geht's ordentlich zur Sache, wie wir gleich sehen werden. Ich möchte heute auch diese Verse 26 bis 30 einmal vorlesen, aber mir ist es ein Anliegen, dass ich im Nachhinein dann auch den Kontext nochmal berücksichtige, also die Verse, die vor diesen 5 entscheidenden Versen stehen. Aber zunächst lese ich wahrscheinlich typischerweise die Verse 26 bis 30 aus der Guten Nachricht Übersetzung. Genau, darum stehen sie schon. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, gemeint ist das Abendmahl, verkündigt ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise das Brot des Herrn isst und von seinem Becher trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Darum sollt ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und von dem Becher trinkt. Denn wenn ihr esst und trinkt, ohne Rücksicht darauf, dass ihr es mit dem Leib des Herrn zu tun habt, zieht ihr euch durch euer Essen und Trinken Gottes Strafgericht zu. Das ist ja auch der Grund, weshalb viele von euch schwach und krank sind und nicht wenige sind sogar gestorben. Du meine Güte, wenn ich nur diese Verse hätte für das Thema Abendmahl, ganz ehrlich, ich würde es nicht mehr nehmen. Ich könnte es nicht mehr nehmen. Steht da nicht, dass ich mich prüfen soll, ob ich würdig bin, das Mahl des Herrn zu feiern? Und vor allen Dingen, was macht es denn mit mir, wenn ich den Umkehrschluss mal berücksichtige? Wenn ich es unwürdig nehme, dann bin ich auch noch dafür verantwortlich, dann mache ich mich persönlich dafür verantwortlich, zum Strafgericht Gottes zu kommen. Ich esse und trinke mich, wenn ich es unwürdig nehme, direkt auf direktestem Weg zum Strafgericht Gottes. Und schlimmer noch, oder na, zumindest genauso schlimm, wenn ich es unwürdig nehme, dann bin ich auch noch dafür verantwortlich, dass es Krankheit und Tod in der Gemeinde gibt. Wenn ich nur diese Verse hätte, könnte ich das da reinlegen. Und ganz ehrlich, das ist kein Happy End. Dann möchte ich das Abendmahl nicht mehr nehmen. Vergesst die letzten paar Sätze, weil ich möchte, oder mir ist es ein Anliegen heute in dieser Predigt, dass ich dieses Denken aus unseren Köpfen streiche, dass Christus es streicht. Denn die eben zitierten Sätze stehen, also die Verse stehen in einem Kontext, wie gesagt. Und diesen Kontext, den muss ich berücksichtigen, wenn ich über das Abendmahl nachdenke. Die Verse 17 bis 25 dieses 11. Kapitels im Korintherbrief, die gehören dazu. Und diese Verse 17 bis 25, die möchte ich jetzt nicht vorlesen, aber kurz darstellen. Diese Verse beschreiben, dass es zu Spaltungen in der korinthischen Gemeinde kommt. Einige Gemeindemitglieder haben einfach früher mit dem Abendmahl angefangen und haben andere Gemeindemitglieder somit das Abendmahl verwehrt. Historisch wird das oft so gedeutet oder interpretiert, dass vermutlich die reichen Bürger dieser Stadt Korinth einfach sich früher treffen konnten. Sie mussten nicht ganz so lange arbeiten und man traf sich ja sowieso in den eigenen Häusern. Das heißt, der Weg war vielleicht auch nicht ganz so weit. Und man fing einfach schon mal an, ein bisschen zu feiern. Man aß das Abendbrot miteinander. Man trank ein bisschen. In den Versen steht sogar, dass sie vielleicht sogar ein bisschen zu viel getrunken haben. Und irgendwann ging man so über in das Abendmahl. Und dann hatte man das Abendmahl gefeiert. Die Hafenarbeiter allerdings und die Marktarbeiter, die ein bisschen länger arbeiten mussten in der Stadt, die konnten nicht so früh dazukommen. Die kamen später dazu und dann war das Abendmahl schon gelaufen. De facto konnten sie am Abendmahl also nicht teilnehmen und wurden, anders gesehen, vom Abendmahl sogar ausgeschlossen. Diesen Missstand spricht Paulus in den Versen vor diesen Versen an. Wenn Paulus also die Korinther und auch uns heute ermahnt im richtigen Umgang mit dem Abendmahl, dann ist das in allererster Linie eine Anweisung an die Gemeinde als solche und nicht eine Anweisung an mich ganz persönlich, die meine moralische Situation als solches anspricht. Es geht in diesen Versen um das Wie der Abendmahlfeier. Wie feiern wir es als Gemeinschaft? Es geht aber auf gar keinen Fall in diesen Versen um das Ob der Abendmahlsfeier. Ob wir es feiern. Wir sollten es auf jeden Fall feiern. Dieser Text spricht also nicht zunächst dich persönlich an, sondern die Gemeinde als Ganze. Und wir als FEG Dillenburg, ich darf wir sagen, weil wir haben vor, mal jetzt demnächst Mitglieder zu werden, wenn es die Ältesten zulassen. Mal schauen. Ich glaube, wir als FEG Dillenburg haben dann also die Verantwortung, dass wir niemanden ausschließen aus diesem Abendmahl, aus der Gemeinschaft. Wir müssen dafür sorgen, dass jede Christin, jeder Christ die Möglichkeit hattest, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Und was das betrifft, ich habe die eine oder andere Abendmahlfeier jetzt hier mitbekommen, sind wir da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich genieße die Feier jedes Mal. Wenn wir das Abendmahl hier feiern, freue ich mich richtig drauf. Natürlich, das ist vielleicht ein kleiner Exkurs, kann man mal darüber nachdenken, ob wir uns mit diesem in Anführungsstrichen nur monatlichen Rhythmus ein bisschen selbst rationieren, möchte ich mal sagen. Denn das Abendmahl ist schließlich innigste Beziehung zu Gott, das wir als Gemeinschaft ausdrücken. Im Abendmahl gründet sich unsere Gemeinschaft und nicht nur unter uns, sondern Christus stiftet sie auch noch. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich sonst so für innige Beziehungen habe zu meiner Frau oder zu guten Freunden oder jeder kann sich eingeschlossen fühlen, zum Ehepartner die Beziehung oder zu besten Freunden. Es wäre doch schade, wenn man das, was einem am meisten verbindet, rationiert, oder? Also das kann für die Ehepartner, kann das die Sexualität sein. Es kann der abendliche Austausch sein, wie denn der Tag so war. Das Abendbrot kann es sein. Meine Frau und ich brunchen immer sehr gerne. Klingt kitschig, ich weiß. Aber es wäre nichts schlimmer, als wenn wir das ganz stark rationieren würden. Kleiner Exkurs, darüber kann man nachdenken, ob das so ist. Aber abgesehen von der Frage nach der Häufigkeit des Abendmahls, das, wie gesagt, die innigste Form der Beziehung zu Gott als Gemeinschaft darstellt, haben wir also erkannt, dass es bei dem Stichwort würdig um einen Gemeinschaftsaspekt geht. Ob wir würdig oder unwürdig das Mahl feiern, im Korintherbrief wird hier das Wie der Abendmahlfeier besprochen und nicht das Ob. Offen bleibt also die Frage nach dem Ob. Darf ich am Abendmahl teilnehmen? Und was ist die Voraussetzung dafür? Was macht denn dann mich ganz persönlich würdig, heute an diesem Abendmahl teilzuhaben? Wie kommen diese drei Komponenten zusammen? Gott, Mensch, würdig. Wie kriegen wir es denn dann zusammen? Und ich möchte diese Frage, die sich natürlich zwangsläufig ergibt jetzt, die möchte ich mit einer weiteren Bibelstelle beantworten. Sie steht auch im Korintherbrief, allerdings im zweiten Korintherbrief. Es gab einige Rückfragen an Paulus, den Schreiber der Briefe seitens der Gemeinde, und dann ließ es Paulus sich nicht nehmen, darauf auch nochmal zu antworten. Und so haben wir diesen zweiten Korintherbrief. Und in diesem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 17 bis 19 beschreiben sehr schön, wie wir würdig sind, das Abendmahl heute zu nehmen. Es ist eine Stelle von vielen in der Bibel, die diese Thematik als solches dann auch beschreibt. Ich lese diese Verse einmal vor. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles aber kommt von Gott. Obwohl ich sein Feind war, hat er sich durch Christus mit mir ausgesöhnt und mir den Auftrag gegeben, seine Versöhnungsbotschaft zu verbreiten. So lautet die Botschaft. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden. Wahnsinnsverse. Und ich möchte mit euch einmal besprechen, wie anhand dieser Verse das jetzt zusammengeht. Und der erste Aspekt, der mir hierbei wichtig ist, fangen wir oben an, bei Gott, das ist immer gut, da anzufangen. Was sagt der Text darüber aus? Und wir lesen im 19. Vers, so lautet die Botschaft: In Christus hat Gott selbst gehandelt. Das Erste, was wichtig ist, wenn wir darüber nachdenken, was mich würdig macht, das Abendmahl zu feiern, ist, dass ich erstmal gar nicht viel dafür tun kann. Sondern Gott ist der, der handelt. Gott macht. Gott ist der, der handelt. Das ist das Erste, was wir festhalten können. Und er macht etwas ganz Besonderes, etwas Hervorragendes, möchte man sagen. Er macht eine neue Schöpfung aus mir, aus dir. Er macht eine neue Schöpfung. Man kann es ein bisschen lesen, aber ich moderiere es ja, dann weiß man, was da steht. Gott macht eine neue Schöpfung, den Menschen. Und zwar ist hier ein bisschen unpersönlich, könnte man sagen, denn hier steht einfach ganz global gesehen und hat die Menschen mit sich versöhnt. Was ich sagen möchte ist, dass er die Menschen, aber ich personalisiere es mal, den Menschen. Er macht den Menschen zu einer neuen Schöpfung. Und den Menschen, das heißt dann, er macht mich, Simon, zu einer neuen Schöpfung. Wen macht er noch? Also ich möchte es mal ein bisschen personifizieren. Das heißt, ich kenne euren Namen noch nicht ganz so gut. Vielleicht einfach ein paar Namen reinrufen, dann kann ich die noch an die Tafel. Inge habe ich gehört, Inge. Inge. Einfach kurz drauf einlassen, es ist ja noch nicht fertig, aber noch ein paar Namen. Aha. Karin, ja, nehmen wir auch. Vielleicht einen noch? Eva. Super. Gerhard, damit's. Okay. Erhard. Okay. Das machen wir so. Jetzt muss ich es noch ein bisschen erklären, glaube ich. Was meint denn überhaupt neue Schöpfung, wenn du angesprochen bist jetzt mit neuer Schöpfung? Das Ganze klingt ein bisschen abstrakt, aber es ist eigentlich relativ einfach. In dem Satz, mit Gott versöhnen, steckt es drin. Schlichtweg ist es so, dass ich daran glaube, dass es einen Gott gibt. Wenn ich das nicht glauben würde, oder wenn wir jetzt mal unterstellen, es würde keinen Gott geben, dann könnten wir hier aufhören. Ich gehe davon aus, dass es einen Gott gibt. Und ich glaube auch daran, dass die Bibel einen Gott bezeugt, der uns unendlich lieb hat. Ich glaube daran, dass es einen Gott gibt, der alles andere, was nicht zur Liebe dazugehört, nicht mag, sogar hasst. Und die Herausforderung ist, dass wir Menschen nicht nur Liebe weitergeben. Ich glaube, das ist einem jeden von uns am Ende doch auch bewusst. Wir können sehr gute Menschen sein. Wir können miteinander hervorragend umgehen. Ich habe gute Freunde, mit denen fällt es mir leicht, gute Beziehungen zu führen, liebevolle Beziehungen zu führen. Aber ich habe auch so meine Beziehungen, wo ich immer wieder an die Grenzen komme. Und ich glaube, du kennst das. Und das ist etwas, was Gott nicht möchte, sondern er möchte, dass wir liebevoll miteinander umgehen und voller Liebe sind. Das heißt, wir haben eine Natur, eine Schöpfung an uns, wir sind gemacht, wie Gott es sich nicht vorstellt. Da ist etwas dazwischen gekommen. Und Gott hebt das wieder auf. Gott handelt und macht eine neue Schöpfung. Er versöhnt sich mit uns. Er rechnet uns unsere Schuld nicht zu. Und das Ganze tut er in Christus, in dem Geschehen am Kreuz, wovon wir eben schon gesungen haben, woran wir bald wieder gedenken, wenn Ostern ist. Ist auch nur noch ein Monat. Und angesprochen ist ein jeder von uns. Deswegen mache ich nochmal drei Pünktchen hier hin. Du kannst deinen Namen dort auch einsetzen. Gott würde sich freuen, wenn du es annimmst, dass er dir vergibt, sich mit dir versöhnt. Und das Ganze macht er nicht einfach so, sondern dahinter steckt eine ganz, ganz tolle Eigenschaft Gottes. Und zwar die Eigenschaft aus Gnade. Gott ist der, der handelt, nicht wir. Und das wird auch nochmal dadurch erkenntlich, dass Gott aus Gnade handelt. Gnade ist etwas, wo ich nichts dazu tun kann. Gott macht am Ende den Menschen, macht dich würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Wenn du das für dein Leben erkannt hast, dass du in Jesus Christus eine erneuerte Beziehung, eine neue Schöpfung zu Gott hast, eine neue Schöpfung bist und du dich in Christus mit Gott und somit auch mit dir selbst und mit deinem Mitmenschen versöhnt hast, dann lädt dich unser liebender Gott und Vater an den Tisch seiner Gnaden im Abendmahl. Kürzlich habe ich einen Bericht im Fernsehen gesehen, oder ich weiß nicht mehr ganz genau, ob ich es gelesen habe, aber ich meine, ich habe es im Fernsehen gesehen. Eine Dokumentation über das Land Australien. Und dort hat man die Riesenfelder, von den Riesenfeldern berichtet, auf denen Viehherden umhertrotten. Diese Felder sind so unglaublich groß. Das kann man sich gar nicht vorstellen, also ich konnte es mir nicht vorstellen. Die waren unfassbar groß. Also das ist nicht zu vergleichen mit so den kleinen Kuhfeldern, die wir hier in Deutschland haben, sondern die sind unglaublich groß. Es sind Tagesmärsche, um die Grenzen abzulaufen. Und der Journalist war darüber recht erstaunt über eine Sache und fragte den Viehbesitzer Folgendes. Lieber Viehbesitzer, beeindruckend. Ihr Riesenviehbesitz, beeindruckend, vor allen Dingen die Größe ihrer Felder. Aber warum, um alles in der Welt, haben sie um diese riesengroßen Felder trotzdem einen Zaun? Der Viehbesitzer musste kurz überlegen und sagte dann, lieber Reporter, du hast recht. Wirklich brauchen wir die Grenzen nicht. Denn das Vieh bleibt ganz sicher immer bei der Farm oder da, wo ich sie hinführe, nämlich wo die Quelle ist, die Quelle des Wassers und wo ich sie füttere. Es wäre ja dumm, wenn die Rinder was anderes machen. Trotzdem, Grenzen muss es zwar geben für den Fall der Fälle, dass ein Rind sich dann doch mal von diesem Zentrum, von dieser Mitte, von der Versorgung entfernt, dann schützen diese Grenzzäune sie. Aber für die Rinder spielen sie eigentlich keine große Rolle, weil sie genau wissen, was sie davon haben, wenn sie einfach im Zentrum des Feldes bei der Quelle bleiben, beim Getränk und beim Essen bleiben. Hier sind sie vollkommen versorgt. Diese Szene hat mich erinnert an das Abendmahl. Sie hat mich erinnert an das Christentum, denn das Christentum definiert sich auch in erster Linie über ihr Zentrum, über Christus und erst dann über irgendwelche Grenzen. Das Abendmahl ist die Versorgung von Gott, Versorgung für uns als Gemeinde. Hier kommen wir zur Quelle, zur Gemeinschaft mit Gott wird hier sinnlich wahrnehmbar, sagt man. Wir können es schmecken und fühlen, dass wir Gemeinschaft miteinander haben und Gemeinschaft mit Gott. Da müssen wir doch hin, da sind wir versorgt. Und wenn wir da hinkommen, dann brauchen wir gar nicht viel über die Grenzen reden, weil wir vom Zentrum her denken können. Das Abendmahl ist also die sinnliche Erinnerung an das wirksame Gnadenmittel Gottes, das Gnadenmittel, das Christus ist. Und ich möchte dich herzlich einladen, heute daran teilzunehmen. Setze deinen Namen hier ein und mach es wahr, dass Gott dich ruft und dir Versöhnung zuspricht. Ich möchte die Band nach oben bitten, weil wir ein passendes Lied dazu singen. Wir möchten das Lied singen, kommt an den Tisch seiner Gnaden. Es wurde mir heute Morgen gesagt, dass es in dieser Gemeinde eventuell noch nicht ganz so bekannt ist. Ist eigentlich ein Klassiker. Wer es nicht kennt, den lade ich ein, zuzuhören und sich vielleicht auch in diesem Lied sich einladen zu lassen für das Abendmahl, was jetzt kommt. Er ruft dich und möchte mit dir Gemeinschaft haben. Amen.